Genau, ihr dürft gerne mit aufschlagen, wenn ihr wollt, dem Psalm 90. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr, unser Gott, seit Menschengedenken warst du unser Zufluchtsort. Ehe die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen sterben lässt und sagst, komm zurück, ihr Menschen. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie ein Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässt sie wie einen Strom dahinfahren. Sie sind wie ein Schaf, wie ein Gras, das am Morgen aufsprießt, das früh morgens blüht und grüht und des Abends welk wird und verdorrt. Das macht den Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir plötzlich vernichtet werden. Denn unsere Sünden stellst du vor dich und unsere unbekannte Schuld ins Licht vor deinem Angesicht. Darum schwinden alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre, und wenn es hochkommt, dann sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, dann ist es Mühe und Arbeit gewesen. Denn es eilt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnst, und wer fürchtet sich wirklich vor deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Herr, wende dich doch wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früh mit deiner Gnade. Dann wollen wir dich rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagtest und wir so lange Unglück litten. Zeige deinen Knechten deine Werke und ihren Kindern deine Herrlichkeit. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände für uns. Ja, das Werk unserer Hände wolle er fördern.
Die Ewigkeit. Heute ist ja Totensonntag, so steht es im Kalender, oder auch Ewigkeitssonntag genannt. Viele gehen an diesem Tag auf den Friedhof, um dort zu trauern über verstorbene Angehörige. Eigentlich ist das ein ganz guter Brauch. Ja, mindestens einmal im Jahr über den Tod nachzudenken. Denn eins ist ja ganz sicher. Ja, jeder von uns wird eines Tages den Tod treffen. Das ist todsicher. Muss ich in Klammern sagen, für wiedergeborene Christen könnte allerdings auch sein, dass wir entrückt werden, direkt verwandelt und in der Ewigkeit sein werden. Die Wahrscheinlichkeit halte ich für sogar sehr groß, dass unsere Generation das erlebt. Wenn man die Zeitzeichen unserer Zeit richtig beobachtet, glaube ich, dass wir nicht mehr viele Jahrzehnte darauf warten müssen. Aber abgesehen von diesem eventuell bald eintretenden Ereignis, müssen wir sagen, nichts ist sicherer als der Tod. Und doch wird im Allgemeinen in unserer Gesellschaft kaum über den Tod gesprochen. Alte werden ins Heim abgeschoben, Kranke ins Krankenhaus, wo sie dann sterben, oft fern von ihren Familien. Wir wollen leben und uns auch nicht mit dem Tod beschäftigen, könnte jetzt der ein oder andere von euch denken. Stimmt's? Merkwürdig finde ich, dass wir kein Problem haben, Filme zu sehen, wo dauernd Menschen erschossen, erstochen und ermordet werden. Das ist alles. Aber das ist ja alles nur Film. Was berührt uns das? Merkt ihr eigentlich, wie wir ein wenig schizophren mit dem Thema Tod umgehen? Ich freue mich, dass hier gerade heute so viele junge Leute da sind. Ja, habt ihr schon mal in der Schule oder über das Thema Tod gesprochen? Jetzt mal ehrlich. War das überhaupt mal ein Thema? Darüber redet man nicht, oder? Sei denn, es passiert, man ist vielleicht selber persönlich betroffen in seinem Umfeld oder was ganz Schlimmes passiert, dann könnte es sein, dass man sich vielleicht mit dem Thema auch als junger Mensch beschäftigt. Die Frage ist wirklich ernsthaft. Beschäftigen wir uns mit diesem Thema? Ich meine jetzt nicht, dass wir jetzt Selbstmordgedanken pflegen sollten. Nein, auf keinen Fall. Ja. Das ist sicherlich nie eine Lösung. Ja. Ja. Sondern sich ehrlich die Frage zu stellen, was kommt nach dem Tod? Atheisten glauben, dass alles mit dem Tod vorbei sei und nichts mehr von einem übrig bleiben würde. Das denken die allermeisten Menschen in unserer Umgebung, oder? Fragt sie doch mal, was? Ach, damit beschäftigen wir uns nicht. Ja, dann fressen uns die Würmer auf und dann ist alles vorbei. Aber wenn doch es anders sein sollte, wenn die Bibel hier recht hat, was ist dann? Es gibt heutzutage für alles eine Versicherung, auch Lebensversicherung. Aber selbst die beste Lebensversicherung schützt einen nicht vom Tod. Das Bestreben der Menschen war schon immer, möglichst ewig zu leben. Aber wie sagt es die Bibel, der Tod wird als Feind der Menschen auch gesehen. Und so ist es auch. Ja? In der Bibel heißt es in 1. Korinther 15, Vers 26, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. In unserem modernen Transhumanismus möchte man mit Hilfe von Technik das Leben der Menschen verlängern. Wie sagt so ein Elon Musk, ja, wir könnten nur ein bisschen modifizieren, dann kriegen wir das vielleicht irgendwann hin, dass der Mensch ewig lebt. Ja? Ernsthafte Gedanken von so manch einem klugen Kopf. Ja? Ernsthaft, wir sollen ewig leben. Aber wenn man das in die Vergangenheit betrachtet, guckt man sich bei den alten Ägyptern an, auch da war auch diese Frage, Ewigkeit, wollen ewig leben, ja? Ewig die Mumien konserviert. Ja? Aber wie sieht das aus? Beschäftigen wir uns mit dem Thema? Also wenn man am Bett einer sterbenden Person liegt, dann ist es durchaus gut, sich dahin zu setzen. Ich war an dem Krankenbett meines Vaters und war dabei, wie er dann verstarb. Plötzlich war sein Geist gewichen. Da lag nur noch dann die Hölle da. Man merkte, das ist nicht mehr der Papa oder so. Das ist eine Hülle. Der Geist war gewichen. Ja, so ist der Totensonntag eben auch, kann man ihn auch Ewigkeitssonntag bezeichnen. Ja, letzte Woche war ja der Volkstrauertag. Da ging es speziell über die gefallenen Soldaten der letzten Kriege, wo da getrauert wurde. Auch da ist es gut, sich daran zu erinnern, wie schrecklich Kriege sind. Gerade in unserer heutigen Zeit müssen wir uns viel mehr darüber auch bewusst machen, was Krieg wirklich bedeutet. Ich las kürzlich, dass in modernen Kriegen die durchschnittliche Überlebenszeit eines Soldaten an der Front ist, nämlich 3,5 Tage hat er Überlebenschancen, durchschnittlich. Wie viel unnötiges Blut junger Ukrainer oder junger Russen täglich hier verloren werden. Das ist schrecklich. Und nun leben wir in einer Zeit, in der sich Europa wieder auf einen Krieg vorbereitet, der nicht unser ist. Also ist das Thema Tod durchaus auch etwas, was auch uns als junge Leute treffen kann. Ja? Manche Jugendlichen sagen sich, sterben musste sowieso, schneller geht's mit Marlboro, ja. Dummer Spruch. Nein, wir können als Mensch nichts dazu tun, dass unser Leben verlängert wird. Gut, wir können uns gesund ernähren und nicht rauchen und nicht so viel saufen. Ja. Das hilft sicherlich auch, aber letztendlich können wir nicht viel dabei mal beitragen. Deswegen hier dieser Vers aus dem Psalm 90, den der David auch schon hier vorgelesen hat. Da heißt es ja, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir dumm werden. Nein, Ihr habt aufgepasst, auf dass wir klug werden. Also es ist durchaus was dran, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Warum wird jemand als klug bezeichnet, der sich mit dem Tod auseinandersetzt? Die entscheidende Frage ist ja, was kommt nach dem Tod? Wenn es nach dem Tod weitergeht, wie es die Bibel bezeugt, und das glaube ich, dann ist es sehr, sehr sinnvoll, sich als lebende Person darauf vorzubereiten. Gerade heute Morgen hatte ich noch einen Artikel gelesen von AG Welt. Da heißt es, dass die EKD jetzt ein Seminar macht für, oder in einer Gemeinde, ja, wir machen ein Seminar für Särgebauen, ja. Also, aber sprechen nicht über den Tod, ja, über die Ewigkeit. Also unmöglich, ja. Wie baue ich meinen Sarg und stelle jetzt ein Wohnzimmer hin? Ja. Und an diesem Artikel, da wurde deutlich, es wird gar nicht auf die wesentliche Frage eingegangen. Was kommt nach dem Tod? Bin ich denn vorbereitet? Dass ich mal da in der Kiste liege, okay, das weiß jeder. Aber bin ich im Herzen darauf vorbereitet? Weiß ich, dass ich in die Ewigkeit zu Gott komme? Habe ich Vergebung meiner Schuld? Habe ich die wesentlichsten Fragen beantwortet? Woher komme ich und wohin gehe ich? Wir haben ja schon diesen Psalm 90 komplett gehört. Wisst ihr, was mir jetzt auch noch aufgefallen ist? Ist mir eigentlich nie so richtig bewusst geworden. Aber wer hat denn diesen Psalm geschrieben? Mose. Das ist nämlich wahrscheinlich, oder das ist wohl der älteste Psalm überhaupt. In der Bibel ist er eigentlich eingeteilt in dem vierten Buch. Also die Psalmen sind in der jüdischen Bibel in fünf Bücher eingeteilt. Und das vierte Buch beginnt mit diesem Psalm 90. Mose hat diesen Psalm geschrieben. Ja, Mose. Ja, wer war denn Mose? Das war derjenige, der auch Genesis geschrieben hat. Oder zumindest zusammengetragen, ja. Mose hat das geschrieben und die fünf Bücher Mose, ja. Und gerade in Genesis hat er über die Frage geschrieben, woher kommt Krankheit und Tod? Nämlich in 1. Mose 3 wird es uns deutlich durch den Sündenfall. Der Mose, der da den Psalm 90 geschrieben hat, der war sich bewusst, dass in uns der zerstörerische Keim der Sünde steckt. Und 1. Mose 3, Vers 4, ihr werdet keinesfalls sterben, sondern so sein wie Gott. Wer sagt das? Der Satan. Merken wir, der Satan legt uns was vor. Durch den Sündenfall, seit dem Sündenfall steckt der Tod in uns Menschen. Und er wird keine moderner Transhumanismus oder sonstige Technik das je aufhalten können. Es gibt ja auch schon manche, die lassen sich einfrieren in ihren Körper und hoffen, dass sie dann irgendwann sich auftauen lassen können und dann wieder zum Leben erweckt werden. Ne? Da gibt es, könnt ihr nachforschen, Leute, die da sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben, dass dann ihr Körper über Jahrzehnte oder Jahrhunderte, so meinen sie, eingefroren ist. Nein, Sünde sollt ist der Tod, das sagt die Bibel. Wir sehen auch, Gott versperrte durch den Cherubim, durch seinen Engel, den Zugang zum Baum des Lebens. Nachdem Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen hatten, danach wurden sie ausgesperrt von dem Baum des Lebens. Gott wollte verhindern, dass der Mensch in dem sündigen Zustand ewig Dasein fristete. Dann wäre nicht mehr Erlösung möglich gewesen, hätte nicht mehr die Erlösung erlöst werden können. Ja? Deswegen musste Gott aussperren vom Baum des Lebens. Wir müssen zuerst erlöst werden, dann können wir ewiges Leben bekommen. Wenn wir uns mit dem Thema Ewigkeit beschäftigen, müssen wir uns vielleicht zuerst vergegenwärtigen, wer ist Gott? Gott ist ewig. Wie heißt es so schön? 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Manche übersetzen das mit am Anfang, aber eigentlich muss es immer Anfang heißen. Denn ich hatte auch letztens mal in der Bibelstunde ja mal das gezeigt. Die Schöpfung ist irgendwo in einem Ursprung, die Erde, aber Gott hat auch eine ewige Vergangenheit. Er war schon immer da. Und deswegen ist die Schöpfung ist sie zwar für uns als Erde und für alle Menschen hat es einen Anfangspunkt, aber letztendlich liegt das irgendwo in der Ewigkeitsskala von Gott. Also ich denke, diese Grafik finde ich immer sehr schön. Und ja, also im Anfang. Gott hat keinen Ursprung und kein Ende. Er war einfach da. Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Und hier in dem Psalm 90 heißt es in Vers 2, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Gott, den wir verehren, der hat die Berge gemacht. Ja? Und wenn wir kürzlich hier diesen Vortrag gesehen haben von Markus Blitz über die Sintflut, dann sehen wir, wie Gott auch durch die Sintflut auch die Erde neu geformt hat, auch Berge habt entstehen lassen. Ja? Gott ist dieser mächtige Gott. Ja? Gott war schon davor daher. Ja, oder in Psalm 102, Vers 4, da heißt es, denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch und meine Gebeine sind verbrannt wie ein Feuer. Ja? Also hier die Vergänglichkeit des Menschen. Und dann heißt es aber dann in Vers 12, meine Tage sind dahin wie ein Schatten und ich verdorre wie Gras. Und dann Vers 13, du aber, Herr, bleibst ewiglich und dein Name für und für. Merken wir da diesen Kontrast? Der Mensch vergänglich und Gott ewig. Ja, Gott hat die Erde gegründet, ja. Ja, auch das steht hier im Psalm 102. Du hast vorzeiten die Erde gegründet und die Himmel und deine Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veraltern wie ein Gewand. Wie ein Kleid wirst du sie wechseln. Und sie werden verwandelt werden. Du aber bleibst, wie du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Das beschreibt Gott. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ja, die Ewigkeit vorzustellen, ist für uns ein sehr schwieriger. Wie können wir als zeitlich begrenzte Menschen die Ewigkeit uns vorstellen? Ich hörte mal jemand, der ein Bild gebraucht hat, um das zu vergleichen, was die Ewigkeit ist. Da sagt er, ja, ein Adler fliegt alle 1000 Jahre zu einem 1 Kilometer großen Granitberg und wetzt dort seinen Schnabel. Und wenn der Berg abgewetzt ist, dann ist die erste Sekunde der Ewigkeit vergangen. Also, naja gut, das ist nur so ein Bild. Ja. Also das zeigt, die Ewigkeit können wir eigentlich gar nicht wahrnehmen, was es heißt. Das können wir nicht begreifen. Ja.
Das ist genau das Stichwort mit dem Nicht-Begreifen. Ich bin irgendwann immer zu dem Bild gekommen mit dem Nachthimmel, mit dem Universum. Also das sind ganz die Sterne, ne? Das ist unfassbar, wie tief, wie weit. Aber es ist einfach da. Ne? Das ist kein Anfang, kein Ende. Man weiß nicht, wo das...
Richtig. Ja, da sieht man die unendliche Ausdehnung, ja, des Universums, ja. Also auch von der Entfernung, ja, von der Größe her, kriegen wir das auch nicht begriffen. Ja. Deswegen ist es gut, sich darüber Gedanken zu machen, an welchen Gott glauben wir eigentlich? Das ist dieser große Gott, der zeitlich ewig ist und räumlich auch unendlich. Ja, ja, der alles durchdringt. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Da sehen wir ja die Vergänglichkeit des Menschen. Gott hat seinen Geist in den Menschen hineingelegt. So heißt es in 1. Mose 2, Vers 7. Deswegen Wir sind besonders geadelt. Der Mensch ist eben kein höher entwickeltes Tier, sondern völlig was anderes. Das verstehen viele heute nicht. Ja? Ein Tier vergeht, hat keine Seele. Ja? Das wird dann wirklich nur von Würmern zerfressen. Ne? Ein totes Tier. Aber der Mensch, wir haben ein Stück von dem Geist Gottes. Ja, so heißt es in 1. Mose 2, Vers 7. Ja, dieser Geist Gottes, der adelt uns. Gott hat uns die Aufgabe gegeben, die Erde bewahren und zu bebauen. Seit dem Sündenfall ist das Verhältnis zur Natur gestört. Die Sünde bedeutet Tod. Durch die Sünde sind wir vom Lebensgeber getrennt worden. So ein kleiner Säugling, ja, so wie ihr es habt, so ein kleines Kind, ja, da traut man doch nicht zu, dass diese Person mal zu einem Tyrannen werden könnte. Wenn man sich so die bekannten Tyrannen sieht, Hitler, Stalin, Nero oder wie sie alle hießen, die Massenmörder oder in der heutigen Zeit, ja, das waren auch alle mal schöne, niedliche kleine Säuglinge, oder? Welche Grausamkeiten bewirkt auch die Sünde in uns? Aber schauen wir nicht so sehr auf die anderen, sondern auch auf uns. Sicherlich denkst du, wir sind jetzt keine Massenmörder unter uns, oder ich hoffe zumindest, ja. Ich glaube nicht. Aber eine Veranlagung dazu? Welche Gedanken treiben uns manchmal, wenn wir in Wut geraten, wenn wir Unrecht erleben? Oder wenn wir Unrecht erleben, wenn Lüge bei uns verbreitet wird, und wo regen wir uns auf? Wo können wir den anderen nicht gleich mal, jetzt könnte ich den mal würgen, ne? Kennt ihr solche Gedanken? Die Sünde im Menschen kann uns zu allem bringen. Aber schon die kleinste Sünde birgt geistige Todesurteil in sich. Das ist die Trennung von Gott auf ewig. Das Problem der Sündenschuld, der ewigen Verbannung von Gott, beschäftigt die Menschen seit der Vertreibung aus dem Paradies. Bei der nächsten Gelegenheit, beim nächsten Ungehorsam, taucht diese Angst wieder auf. Der letzte Ausweg war dann nur noch zu sagen, es gibt keinen Gott. Wenn es keinen Gott gibt, dann bist du auch vor keinem Gott verantwortlich für das Tun, oder? Darum ist es für viele angenehmer zu glauben, dass es keinen Gott gibt. Ich sprach mal mit jemandem auf dem Weihnachtsmarkt, sagte, ja, ach, ich glaube inzwischen schon, dass es einen Gott gibt oder dass was Göttliches gibt, dass vielleicht steht ein Stein in der Natur und sonst wo, ja. Sagte, ja, das sage ich, aber mein Gott ist eine Person. Dann sage ich, das macht einen riesen Unterschied. Wenn es nur ein Gegenstand wäre, ja, dann wäre ich diesem Gegenstand nicht verantwortlich. Aber wenn dieser große Gott eine Person ist, der eine Moral hat, der ein Moralverständnis hat, oh, wehe mir, dann gelten seine Gebote. Das macht einen ganz anderen, das macht einen ganz anderen Inhalt. Welche Qualen erlebten die Menschen auf dem Sterbebett, die nicht an Gott geglaubt haben? Da gibt es ganze Berichte, ja, was die großen Leute da sagten. Ja. Deswegen, wie heißt es schon hier im Psalm 90, wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Also dieser versteht hier auch, ja. Sind wir bewusst, dass Gott, dass Gott ein heiliger Gott ist? Deswegen ist eigentlich die Frage, die jetzt über diesem Thema steht, Ewigkeit, ist die Frage, wo verbringst du die Ewigkeit? In dem Himmel oder in der Hölle? Diese Frage solltest du klären hier und heute, ja. In Römer 6, Vers 23 heißt es, denn der Sünde sollt ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, wir brauchen den Stellvertreter, Jesus Christus. Wenn früher die katholische Kirche mit der Hölle und dem Fegefeuer gedroht hat, dann hatte sie zwar in dem Sinne recht, dass der Mensch in die Hölle kommen wird, aber sie bot nicht die Lösung an. Ja, ein Fegefeuer allerdings gibt es nicht so, wie der Mensch nach einer gewissen Zeit dann wieder herauskommen könnte aus dem Fegefeuer. Entweder ist man gleich in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit beim Herrn oder in der ewigen Trennung von ihm. Ja. Aber merken wir, die Lösung, oder die, wie es dort gelehrt wurde, die Lösung des Problems sei, indem man viel Geld spendet oder eine Selbstkasteiung macht in Rom, dann würde man vielleicht in den Himmel kommen oder Verwandte herausretten. Nein, das ist nicht möglich. Das spricht gegen die Bibel. Ja. Diese Lehre ist eine Ausbeutung der Armen durch die Kirche. Das war falsch. Ja. Das kritisierte auch zu Recht Martin Luther. Und deswegen musste auch zu Recht damals die Reformation geschehen. Ja. Dafür sind wir dankbar. Aber die Bibel spricht sehr wohl von Himmel und Hölle. Das wird heute oft negiert oder beiseite geschoben. Die Frage ist eben, die entscheidende Frage ist, wie kann ich erlöst werden von der Folge meiner Sünde? Und ja, Jesus Christus erzählte selber mal eine Geschichte von dem armen Mann und dem Lazarus, von dem reichen Mann und dem armen Lazarus, ja, in Lukas 16. Also es gibt diese Trennung. Jesus machte deutlich damals, dass es keine Ausrede gibt für die Menschen, die sagen, ja, dann lass doch mal jemanden von den Toten zum Leben erwecken, dann würde ich an dich glauben, ja. Oder wenn mir jemand dann von der Hölle mal leibhaftig erzählen würde, was er erlebt hat. Ja, ja, so denken die Leute. Ja. Aber was sagte Jesus, wenn sie die Propheten und die Schrift nicht glauben, dann würden sie auch nicht daran glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht. Und kurze Zeit später erweckt Jesus den Lazarus aus dem Tod, einen anderen Lazarus. Ja. Und was war dann die Reaktion? War dann die Reaktion, dass sie jetzt an Jesus, den Messias, glaubten? Da hat er sogar ihnen den Beweis geliefert. Was war die Reaktion? Jesus muss sterben. Den bringen wir um. Merken wir, Johannes 11, Vers 45, kann man das nachlesen. Ja? Merken wir, wie die Menschen sind? Wir brauchen Vergebung unserer Schuld. Und Jesus ist dafür für uns gestorben. Das wird im Römer 3 ja so deutlich. Ja. Da wird das alles aufgeführt. Allein die Gnade errettet uns. Allein Jesus Christus. Denn es ist kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Aber dann heißt es im Römer 3, Vers 24, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Also es ist bereits, die Schuld ist bezahlt. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Und dann Vers 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Was ist das für ein Geschenk? Allein durch den Glauben werden wir gerecht. Und Das ist eigentlich auch die, diese Tatsache, die müssen wir hier auf Erden klären. Ist Jesus für mich, für meine Schuld gestorben? Das ist die entscheidende Frage. Ja, dann kannst du auch gelassener den Tod ins Auge blicken. Ich glaube zwar nicht, dass es, wenn es mal so weit ist, dass wir mit Freude da in den Tod gehen werden. Ne? Aber wir haben einen Halt, der uns da durchtragen kann. Dass wir wissen, es ist nicht vorbei, es ist nicht am Ende, sondern das Beste kommt noch. Ja, ich möchte schließen dann mit der Offenbarung 21. Da sehen wir diesen Schlüssel. Da haben wir jetzt die Klammer geschlossen vom 1. Mose 1 bis zur Offenbarung. Ne? Ersten Buch der Bibel. Ja. Dann in Vers 21. Das ist eigentlich das, was uns erwartet. Und das ist eigentlich das, was uns auch Hoffnung gibt. Ja? Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden ein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihm, wird ihr Gott sein. Und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwinden wird, der wird alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ist das nicht wunderbare Aussicht? Diese Botschaft können wir noch mitnehmen. Und wenn ihr das nächste Mal Klimaaktivisten treffen solltet, die sagen, es gibt keinen Planet B, dann müsst ihr sagen, doch, die Bibel beschreibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die irren sich. Es wird eine Neuschöpfung geben. Und die Bibel sagt auch klar, der gefallene Mensch wird es nicht schaffen, die Welt zu einem Paradies zu machen. Alle menschlichen Bemühungen werden ins Chaos stürzen. Und was sehen wir hier in Brandenburg? Hier, wenn du hier die Wälder siehst, wie schrecklich zerstört die werden durch die ganzen Windmühlen. Und die erreichen dadurch genau das Gegenteil. Ja? Leid und Not kommt eigentlich durch den Menschen auch. Kommen wir zum Schluss. Wir brauchen Gott. Darum ist es eben wichtig, an diesem Ewigkeitssonntag über Gott nachzudenken. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Glaube an Gott, dann hast du die beste Perspektive für dein Leben. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen.